Vor ein paar Wochen hat in Las Vegas der Super Bowl stattgefunden. Das Endspiel der American Football Saison. Das ist ein riesiges Spektakel, nicht nur vor Ort im Stadion, sondern auch am Fernsehen. Über 123 Millionen haben das Spiel und alles, was dazugehört, in den USA am Bildschirm verfolgt. Auch ein paar in Ittigen sind dabei gewesen, mitten in der Nacht. Und überall auf der Welt. Und das ist nicht nur ein schönes Zeichen für den Sport, sondern vor allem auch gut fürs Geschäft. Zum Beispiel für die Pizzalieferanten. Ich habe gelesen, die haben praktisch nie so viel zu tun wie an diesem Super Bowl-Abend. Und so viele Zuschauer sind auch eine wunderbare Gelegenheit, Fernsehwerbung zu machen. Und eine teure Gelegenheit. 30 Sekunden Werbung, die während dem Super Bowl ausgestrahlt werden, für die hat man dieses Jahr 7 Millionen Dollar müssen herblättern. Schon ein bisschen verrückt. Jetzt habe ich den Super Bowl nicht selber verfolgt, aber dieses Jahr bin ich nicht dran vorbeigekommen, weil kurz darauf sind mehrere WhatsApp-Nachrichten und E-Mail mit Links bei mir gelandet. Es ist nämlich so, eine christliche Organisation hat viel Geld in die Finger genommen und für den Super Bowl eine Werbung produziert. Eine ganz coole Werbung eigentlich. Sie zeigt verschiedene Bilder, wie Menschen einander die Füße waschen. Am Vorbild von Jesus entsprechend. Man kann das Video auf YouTube nachschauen, wenn man das will. Und es sind Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Wo man eher in gegnerische Lager stecken würde. Es sind Situationen, wo die Spannungen in der US-amerikanischen Gesellschaft ins Bild gesetzt haben. Dazu der Slogan, Jesus hat nicht Hass gelehrt, Jesus hat Füße gewaschen. Man kann so über einen TV-Spot denken, was man will, aber es gibt auf jeden Fall Gesprächsstoff. Und es ist eine Aktualisierung von dem, wo Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger gelehrt hat. Wie das mit der Fußwäschung ursprünglich war, wird im 13. Kapitel vom Johannesevangelium erzählt. Und wenn wir uns die Situation dort mal bildlich vorstellen, ist es auch dann zumal überhaupt nicht reibungslos und spannungsfrei gewesen. Riss sind durch die Gemeinschaft der Jünger gegangen. Der Petrus hat Jesus zuerst nicht verstanden, einmal mehr. Dass Jesus wird umkommen, haben die Jünger eigentlich gewusst, auch wenn sie es nicht haben wollen glauben und nicht haben wollen wahrhaben. Und dann ist an dem Abend klar geworden, dass der Judas zum Verräter wird werden. Der Satan, der Durcheinanderbringer, sei in ihn hineingefahren. Lasset mich. Und der Judas geht, bleibt, wie es scheint, nicht bis zum Schluss, sondern geht raus ins Dunkel der Nacht. Kurz darauf hat der Petrus seinen Moment. Irgendetwas hat ihn nicht in Ruhe gelassen, wo Jesus voran gesagt hat, dass er nicht dorthin kommen konnte, wo Jesus hingeht, das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Sein Leben will er für Jesus lassen. Egal was passiert, immer mit ihm gehen. Und Jesus macht ihm klar, trotz dem guten Vorsatz wird der Petrus ihn verleugnen. Soweit der Kontext von dieser Fußwäschung. Bei der Vorbereitung zu dieser heutigen Predigt habe ich gemerkt, diesmal muss ich mich gar nicht anstrengen, um eine Verbindungslinie zu machen von meiner Predigt zu einer Predigt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die ist nämlich schon gegeben. Ich glaube, es war vor 2 Wochen, als Dominik über den Judas und den Petrus geredet hat, darüber, wie unterschiedlich sie mit Scheitern umgegangen sind. Und der Predigttext von heute steht, und da glaube ich nicht an Zufall, gerade zwischen 2 zentralen Szenen dazu. Der Judas geht raus ins Dunkle, dann kommt der Predigttext. Der Petrus überschätzt sich vollkommen und bekommt von Jesus zu hören, dass er ihn wird verraten. Und zwischen diesen beiden Szenen sagt Jesus etwas ganz Zentrales. Etwas, das diese beiden Szenen ins richtige Licht rückt. Und die Aussagen von Jesus sind auch noch in einem grösseren Rahmen wie ein Auftakt zu einer weiteren, zu einer ganz langen Rede, wo vom Kapitel 14 bis ins Kapitel 17 geht, wo Jesus seinen Jüngern alles über Gott, über den Christus und über den Heiligen Geist erzählt. Unser Predigttext steht eben gerade vorne, Johannes 13, Vers 31 bis 35, und der Marc tut uns heute vorlesen.
Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott wird verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, dann wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Kinder, eine Weile noch bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden gesagt habe, so sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt.
Jesus-Nachfolger sollen einander also lieben, so wie Jesus geliebt hat. Das ist ein neues Gebot, sagt Jesus. Nicht neu, weil die Liebe im Alten Testament keine Rolle spielen würde, aber neu, dass die Liebe nicht nach gesellschaftlichen Normen oder nach eigenem Gutdünken soll gelebt werden, sondern nach dem Vorbild von Jesus, wo eben auch Füße wischt. Ich bin mal nachgegangen, wie Jesus so geliebt hat und möchte euch zuerst ein bisschen allgemeiner über Gottes, über Jesus seine Liebeshaltung etwas sagen und dann ganz konkret heranschauen, was denn Jesus wirklich gemacht hat. Die erste Liebeshaltung von Jesus hat etwas mit Weihnachten zu tun. Darum stehe ich jetzt da. An Weihnachten ist Gott Mensch geworden, hat sich also ganz weit abgebuckt. Hat sich die Welt nicht nur von weit weg so ein bisschen angeschaut, sondern ist mitten drin hineingekommen. Liebe, so wie Jesus sie vorgelebt hat, hat etwas mit Demut zu tun. Nicht eine falsch verstandene Demut, wenn jemand von sich selber sagt, ich bin doch nichts wert, sondern eine Demut, wo der Blick von sich selber weg auf den anderen hin kann richten. Wo Stolz ist statt Demut, da wird es schwieriger, einander zu lieben. Weil aus Stolz schaut jemand von oben herab auf andere, denkt ganz offen oder auch insgeheim, er oder sie sei dann doch ein bisschen besser als die anderen. Da fällt das Lieben schwer. Lieben wie Jesus heisst immer wieder auch heranschauen, zu den Menschen gehen, sich alles Schwierige, Herausfordernde und Schmerzhafte anzuschauen und anzuhören, es gar mitzuerleben und mitzutragen, auch wenn wir nichts damit zu tun haben. So wie Jesus sich entschieden hat, seine Göttlichkeit loszulassen, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Die zweite Liebeshaltung hat mit Karfreitag zu tun. Darum stehe ich jetzt da vor dem Karfreitagsfenster. An Karfreitag hat Gott nicht nur gesagt, ich habe euch Menschen gern, sondern er hat gezeigt, was er parat ist, dafür zu opfern. Liebe braucht manchmal ein Opfer. Weil wenn Liebe mehr als schöne Worte sollen sein, kostet sie uns vielleicht auch etwas. Jesus ist ein Extrembeispiel. Es gibt andere, in der Nacht aufstehen, wenn das Baby schreit, dass der Partner oder die Partnerin ein bisschen mehr Schlaf bekommt, auch wenn man den selber dringend brauchen würde. Oder ein Geschenk machen, anstatt das Geld für sich selber auszugeben. Oder auch das Handy oder die Zeitung wegzulegen, um in einem Gespräch ganz für jemanden da zu sein. Das bedeutet manchmal mehr, manchmal weniger ein Opfer. Die dritte Liebeshaltung von Jesus hat etwas mit Ostern und auch mit Auffahrt zu tun. Darum stehe ich jetzt hier beim Osterfenster. Wir lesen in Römer 8, dass Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch auferstanden ist und jetzt bei Gott ist, zu Rechten Gottes und sich dort für uns einsetzt. Für uns betet. Beten und Liebe gehören vielmal zusammen. Und manchmal ist das Beten das Einzige, fast das Einzige, was wir können, wenn es um uns herum so Menschen hat, wo wir meinen, wir könnten sie jetzt also wirklich überhaupt nicht lieben, die wären so gar nicht liebenswert, hätten etwas Unverzeihliches da. Aber beten, für sie bei Gott einstehen, können wir immer noch. Die vierte Liebeshaltung von Jesus hat schließlich mit Pfingsten zu tun. Und darum stand ich da vor dem Pfingstfenster. Jesus hat in ganz enger Verbundenheit mit seinem Vater und dem Gottesgeist gelebt. Und uns ist versprochen worden, dass durch den Geist Liebe in uns, Gottes Liebe in unser Herz ausgossen wird. Es ist Gottes Geist, der unser Herz warm werden kann für jemanden. Dass Liebe überhaupt erst möglich wird. Ohne den Geist wäre das Gebot vielmal einfach ein Krampf. Gut machbar, ein paar, die man besonders gern hat. Und in allen anderen Punkten, ja, ein bisschen mühsam. Und ich glaube, gerade so, wie Jesus treibt und unterstützt von seinem Vater und dem Geist, sogar der Judas hat können lieben, genauso brauchen wir den Geist, um hier und da, sogar in ganz schwierigen Situationen und bei Menschen, die uns aus irgendeinem Grund wirklich herausfordern, zu spüren, wir können irgendwie die Person gern haben. Jesus, seine Liebe hat neben vielem anderen mit seiner Demut und Opferbereitschaft zu tun. Gerade gleich mit seinem Einstehen im Gebet und dem Prägtsein durch den Gottesgeist. Die Haltungen stehen auch dahinter, wenn er sagt, wir sollen einander lieben, so wie er geliebt hat. Aber ich glaube, wir können Jesus einfach auch noch viel konkreter als Vorbild nehmen. Ich habe einfach mal die Evangelien durchgelesen. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wie hat Jesus die Menschen, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, geliebt? Und einfach zur Inspiration habe ich ein paar Sachen rausgepickt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Jesus hat Menschen freundlich und persönlich angesprochen. Meine lieben Kinder, sagt er seinen Jüngern im Predigttext. Er hat Menschen angenommen, egal was andere über sie gedacht haben und was sie da haben. Zöllner und Sünder haben das hautnah spüren. Jesus hat Menschen gelehrt. Jesus ist freundlich und barmherzig mit ihnen umgegangen. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, könnte uns viel dazu sagen. Jesus hat gedient, zum Morgen gemacht, Füße gewaschen. Jesus hat vergeben. Er ist mitfühlend mit Menschen umgegangen. Er hat getröstet. Er hat sich für Menschen interessiert und sich für sie Zeit genommen, sich sogar unterbrechen lassen. Er hat einmal jemanden ermahnt. Jesus hat Schwäche gezeigt. Zum Beispiel dann im Garten Gethsemane, wo er es eigentlich nicht mehr ausgehalten hat vor Angst. Er hat Schwäche und Versagen von anderen ausgehalten. Die Jünger, die im gleichen Garten Gethsemane immer wieder eingeschlafen sind. Jesus war nicht nachtragend. Der Petrus hat da ganz viel davon zu erzählen. Da war kein kritisches Gespräch, was man besser machen könnte, wenn man dann mal phänomenal versagt hat. Jesus hat für andere gebetet. Er war gastfreundlich, sogar dann, wenn die Vorräte knapp waren. Er hat Willkommenskultur geprägt. Er hat Zeit mit Menschen verbracht und gefeiert, einfach Leben geteilt. Zum Beispiel an einer Hochzeit. So viel hat Jesus gemacht. Und es könnte einem ja fast schwindlig werden, bei all diesen guten Ideen, die wir ihnen nacheifern sollen und wie wir sie lieben sollen. Und man könnte auch ganz schnell mutlos werden. Wenn der Wecker am 5:45 läutet, ist die Wahrscheinlichkeit eben riesig, dass schon 5 Minuten später, aber sicher dann am 7. die Sache mit der Liebe schon mal nicht so wirklich geklappt hat. Und ich glaube, die Spannung zwischen dem Gebot folgen und wirklich können lieben, die bleibt einfach bestehen. Und das darf sie auch. Und gleich soll uns die Spannung nicht entmutigen. Zum einen nicht, weil uns Jesus ja hilft. Er betet für uns und er schenkt uns den Heiligen Geist. Und zum anderen, da geht es euch vielleicht ähnlich wie mir, mir hilft es persönlich auch, wie Jesus das Gebot formuliert. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 3-mal kommt in diesen 2 kurzen Vers der Begriff einander oder untereinander vor. Liebe leben. Ganz konkret basiert in einer Gemeinschaft. Nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einem Miteinander. Und das Miteinander als Raum, wo Liebe ganz konkret werden darf, wo man Liebe auch ausprobieren darf, auch mal Fehler machen und es nochmal versuchen, das ermutigt mich immer wieder. Weil es kann passieren, nicht immer, aber ich glaube fast immer, dass etwas Positives, gar Liebe zurückkommt, wenn ich jemanden liebe. Es kann passieren, auch immer wieder, dass ich merke, hey, ich werde ja geliebt. Auch wenn ich selber vielleicht noch gar nichts zurückgegeben habe, noch gar nichts gemacht habe. Es kann passieren, dass wir einander unterstützen, wenn wir das Vertrauen zueinander haben, beim Liebe lehren, und beim Erfüllen von dem Jesusgebot. Im Hauskreis zum Beispiel oder an anderen Orten da in der Gemeinde. Eine andere Rückmeldung geben. Wow, das habe ich jetzt auch lieb gefunden. Oder auch mal ein bisschen kritischer. Da habe ich jetzt gerade nichts gemerkt von Liebe. Und wir können einander, was Vertrauen für so viel Offenheit auch da ist, sogar unterstützen, gute Ausdrucksformen von Liebe zu finden. Ein bisschen von dem werden wir nachher miteinander machen. Aber in jedem Fall gehört die Sache mit der Liebe ins Zentrum des christlichen Glaubens. Sie holt uns raus aus unserem Inkognito, macht uns zu sichtbaren Jüngerinnen und Jüngern. Einfach so, ohne dass wir damit an die Öffentlichkeit müssten, ohne dass wir einen teuren Werbespot müssten produzieren, wo wir lieben, passiert das einfach. Bevor wir jetzt dann das Zwischenspiel hören, möchte ich zum Schluss von der Predigt gern beten. Jesus, du hast deine Nachfolgerinnen und Nachfolger ein Gebot gegeben. Einander lieben, so wie du uns geliebt hast. Es ist nicht kompliziert zu verstehen und vermutlich möchten wir alle das Gebot auch umsetzen und leben, weil wir spüren, wo so eine Liebe, wie du sie hast, uns selber und unser Leben bewegt, wird dein Reich sicht und spürbar. Danke für jeden Moment, wo wir Liebe leben können, ganz konkret, und wo wir Liebe erleben. Danke für all die Menschen um uns herum, die sich immer wieder von deinem Liebesgebot inspirieren lassen. Und hilf du uns. Verändere du unser Herz, dass wir zu mehr Liebe fähig sind. Und mach du unsere Gemeinde zu einem Ort, wo Liebe darf wachsen und sichtbar werden. Hol du uns raus aus dem Inkognito-Christsein. In eine Nachfolgerschaft, wo alle sehen, dass wir zu dir gehören. Amen.